Ein junger Vikar kommt in seiner ersten Dienststelle. Er ist gerade frisch von der Ausbildung gekommen und jetzt hat er die Aufgabe bekommen, so als erste Aufgabe, mach doch mal einen Besuch bei einer trauernden Frau. Die hat gerade ihren Mann verloren. Sprech dir mal ein paar tröstende Worte zu, das kannst du bestimmt sehr gut. Und er ist ganz aufgeregt, er hat das noch nie gemacht, er weiß gar nicht, was er tun soll und überlegt sich jetzt, wie könnte ich denn das gut einsteigen in das Gespräch, wie finde ich denn Zugang zu dieser Frau, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und er setzt sich zu ihr auf die Eckbank in ihre gute Stube und er atmet tief ein, weil er jetzt denkt, jetzt muss ich irgendwas Salbungsvolles sagen und schon fängt die Frau an, ach wissen Sie, Herr Pfarrer, wenn Jesus den Lazarus aus dem Grab geholt hat, dann wird er auch meinen Mann aus dem Grab holen. Ich habe keine Sorge. Und dem Vikar wird heiß und kalt. Er denkt zurück an die Vorlesung, die er an der Uni gehört hat, Johannes Evangelium mit der Auferstehung von Lazarus. Und, ah, er weiß auch nicht so genau. Er rutscht auf dem Stuhl hin und her und sagt: Ja, gute Frau, es ist jetzt leider so, diese Stelle mit dem Lazarus. Wir wissen gar nicht, ob das so passiert ist und ob das so echt ist. Sagt die Frau, ach wissen Sie was, wenn schon die unechten Stellen mich so trösten, wie viel mehr dann erst die echten? So ist das mit den Aussagen aus der Bibel. Wir können sie manchmal nur schwer begreifen. Wir können sie manchmal nur schwer einordnen und es gibt für manche, die sind für einige ein großer Anstoß. Mit denen können wir einfach nichts anfangen, weil wir ja als Menschen, die eigentlich ja alles erklären können, die so aufgeklärt sind, die alles wissen, ganz viele Sachen ja scheinbar einordnen können. Dinge, die nicht in den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt sind, die da nicht hinpassen, die können wir auch nicht für wahr halten. Manchmal denke ich mir, wir müssten vielleicht so ähnlich sein wie das Kind, was mit seiner Mutter am Friedhof vorbeiläuft und da sieht, dass da ein Grab ausgehoben worden ist und dann sagt, Mama, Jesus hat es schon wieder getan. Vielleicht wäre das die Einstellung, die wir als Erwachsene mehr bräuchten, dass wir diese Hoffnung auf Ostern, diese Hoffnung auf die Auferstehung wirklich tief in unserem Herzen mittragen würden. Auch wenn es vollkommen außerhalb von jeglicher Vorstellungskraft ist und trotzdem zu sagen, ja, das ist so wichtig. Denn wenn wir anfangen, an vielen Punkten mit scheinbar aufgeklärt und wissenschaftlichen Hingehensweisen und Vorgehensweisen dann an biblische Texte ranzugehen, dann wird das manchmal Stück für Stück so ähnlich wie mit diesem Jenga-Spiel. Man zieht halt einen Baustein nach dem anderen heraus, weil es einfach nicht sein kann. Auferstehung wirkt komisch, das ziehen wir raus. Karfreitag ist sowieso auch schon rausgezogen worden, weil dass Gott selbst stirbt, dass Gott den Sühnetod, dass Jesus ein stellvertretendes Opfer ist, auch das aus dem Turm schon längst lange rausgezogen. Das können wir nicht glauben. Die Wunder, wir nehmen auch die noch raus. Jesus, wahrer Mensch, wahrer Gott, auch das passt nicht, nehmen wir auch noch raus. Und am Ende bleibt nur noch so ein wackeliges Gebilde da stehen. Und die Frage ist ja, ist das dann noch Glaube, der wirklich trägt? Ist das dann noch was, was wirklich hält, auch in solchen Situationen wie bei der Witwe am Anfang in der Eingangsgeschichte, die sich daran klammert zu sagen, ja, Jesus ist auferstanden, er hat die Macht über den Tod. Und deswegen ist mir auch nicht bange, wenn ich daran denke, dass ich einen lieben Menschen verloren habe. Fakten sind für manche keine Fakten mehr, sind dann vielleicht eher noch Träume oder Wünsche oder Spinnereien von den Leuten damals. Kann man dann ja immer noch ganz einfach sagen, ja, eben die damals vor 2000 Jahren, die wussten das ja noch nicht so genau. Die waren noch viel einfältiger in ihrem Geist, die haben nicht so viel darüber nachgedacht, die müssen sich das ausgedacht haben. Die Jünger haben sich wunderbar diese ganze Geschichte mit der Auferstehung überlegt, sie ist der perfekte Betrug. Bis heute halten sich ja noch Leute daran und glauben das tatsächlich, dass es Auferstehung gibt. Und gerade an Ostern wird diese Kritik ja immer wieder vorgebracht, dann auch oft medial noch in den Fokus gerückt. Es vergeht ja eigentlich kein Osterfest, wo nicht irgendeine Doku im Fernsehen kommt darüber, warum das nicht wahr sein kann. Oder dass dann in den großen Zeitungen Riesenartikel drinstehen, was dann alles widerlegt werden kann. Die Sache mit der Auferstehung übersteigt einfach unsere Vorstellungskraft. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass selbst Theologen wie der ehemalige Neutestamentler Gerd Lüdemann Mitte der 90er zu dem Schluss kommt, das Grab war voll. Aber was würde das heißen? Was würde das denn heißen, wenn an Ostern nichts passiert wäre? wenn nicht das, was wir eben in der Lesung schon gehört haben, passiert ist, wenn da nicht Leute das erlebt hätten, wenn Jesus wirklich noch im Grab geblieben wäre, was würde das für uns bedeuten? Wofür brauche ich die Auferstehung überhaupt? Fehlt ohne Ostern eigentlich wirklich was? Und das ist nicht nur eine Frage der Neuzeit, sondern diese Frage hat sich ja schon gleich nach der Auferstehung eigentlich breit gemacht, dass Leute gesagt haben, das kann eigentlich nicht stimmen. Da muss es doch ein Problem geben. Schon die römischen Soldaten sollten das ja verbreiten, die das Grab bewacht haben. Jesus wäre geklaut worden. Die Jünger hätten ihn aus dem Grab herausgeholt. Und das zieht sich immer weiter. Und dann begegnen wir Menschen in der Stadt in Korinth. Da waren einige, die sich fragten, wie das denn überhaupt mit der Auferstehung zu verstehen sei. Ob das überhaupt geht. Und Paulus geht in dem Brief an die Korinther sehr ausführlich darauf ein, warum die Auferstehung so wichtig ist, dass es gute Gründe gibt, auch an die Auferstehung zu glauben, auch wenn sie mit unserem Verstand eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Das ganze 15. Kapitel im 1. Korintherbrief ist eine einzige Verteidigungsschrift für Ostern und die Auferstehung. Und ich lese uns einen Abschnitt, wo Paulus erklärt, warum Ostern für uns wichtig ist, für uns, für jeden Einzelnen von uns. 1. Korinther 15, 12 bis 20. Wenn nun aber gepredigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt wurde, wie können da einige von euch sagen, es gibt keine Auferstehung der Toten? Wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist auch unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Wir würden dann auch als falsche Zeugen für Gott dastehen, denn wir hätten etwas über Gott ausgesagt, das nicht stimmt. Wir haben ja versichert, dass er Christus auferweckt hat, den er aber nicht auferweckt haben kann, wenn Tote überhaupt nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube sinnlos und ihr steckt immer noch in euren Sünden. Und die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, wären alle verloren. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der allererste der Entschlafenen. Ja, was wäre, wenn Ostern nicht stattgefunden hätte? Paulus kommt zu einem ganz klaren Schluss an dieser Stelle, warum das so wichtig ist, und er macht deutlich, ohne Ostern, ohne O, fehlt dir was. Und was ist das, was uns fehlt ohne Ostern? Das Erste, ohne Ostern fehlt das Glaubensfundament. Für einige Menschen in Korinth war es damals sehr unvorstellbar, dass Jesus auferstanden sein kann. Ein Mensch, der tot ist, der ist tot, der kann nicht wieder auferweckt werden. Und sie waren ganz klar davon geprägt, von der Philosophie der Griechen, die jetzt grundsätzlich kein Problem damit hatten zu sagen, ja, es gibt so eine Art Auferstehung der Toten. Ein Teil des Menschen, der wird auferstehen. Die Seele, die geht irgendwie weiter, wo auch immer die dann hinkommt, aber die lebt, aber der Körper, der bleibt im Grab. Mit dem kann nichts passieren. Eine leibliche Auferstehung war also undenkbar. Der Körper stand sowieso für alles Negative, der war ganz schlimm. Alles, was mit dem Körper zu tun hat, fanden die Leute damals sowieso völlig blöd. Und von daher wollte man den ja auch loswerden, den braucht man nicht mehr. Sie hatten also ein Problem damit zu sagen, es kann wirklich jemand ganz mit seinem Körper wieder auferstehen. Vielleicht noch gar nicht unbedingt auf Jesus bezogen, aber erstmal generell. Und Paulus macht deutlich, na, wenn ihr das generell sagt, dann heißt das aber ja auch für Jesus, dass das nicht funktionieren kann. Und dann führt er jetzt ja sehr logisch aus, was das denn dann genau heißt, wenn Jesus wirklich nicht auferstanden ist. Angefangen, wenn Jesus nicht auferweckt, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann Jesus ja auch nicht auferweckt worden sein. Warum soll für den eine Ausnahme gemacht worden sein, wenn es für alle anderen gar nicht gilt? Das eine schließt das andere aus. Es kann nur beides geben. Natürlich könnte man sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel. Jesus ist der, der auferstanden ist, aber alle anderen werden nicht auferstehen. Für alle anderen hat das keine Auswirkung. Dann wäre das aber ja für uns eine total traurige und schreckliche Aussicht. Kommen wir gleich nochmal genauer drauf, weil Paulus das auch noch genauer ausführt. Erstmal sagt er ja, vor allen Dingen für den Glauben hat es eine riesige Bedeutung. Wäre das eine riesige Katastrophe, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Ist Christus nicht auferweckt worden, ist unsere Predigt sinnlos und euer Glaube ohne Inhalt. Paulus hat in seiner Predigt ja einen großen Schwerpunkt auf die Auferstehung gelegt, auch Sterben und Auferstehung eigentlich beides miteinander. Das bestätigt nämlich ja, was Jesus gesagt hat. Jesus hat ja gesagt, ich werde leiden, ich werde sterben und ich werde auch wieder auferweckt werden. Nach 3 Tagen, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben als das des Propheten Jona. Er hatte das angekündigt und damit ja auch gleichzeitig den Beginn des Glaubens auch markiert, beziehungsweise den Startpunkt für was Neues gesetzt. Auch wenn die Gemeinde erst an Pfingsten so richtig ins Laufen kommt, ist eigentlich der Startpunkt ja schon an Ostern, an diesem Morgen oder an diesem ganzen Ostertag, wo der Auferstandene den Jüngern begegnet. Ostern ist der zentrale Beweis, dass Karfreitag keine Eintagsfliege war, dass Karfreitag keine Niederlage ist. Wenn Jesus an Karfreitag gestorben wäre und Ostern nicht stattfinden würde, dann hätten wir ein echtes Problem. Dann wäre Jesus tot. Und er wäre tot. Dann hätte er zwar irgendwie für die Sünden bezahlt, aber die eigentlich größte Auswirkung, die die Sünde, die die Trennung von Gott hat, nämlich dass der Tod in die Welt gekommen ist, das wäre ja nicht besiegt. Ihm wäre das Gleiche passiert, wie es jedem von uns am Ende unseres Lebens passieren würde. Und er wäre nicht rausgekommen. Dass er jetzt aber auferstanden ist, ändert dann ja alles. Denn plötzlich wird aus der scheinbaren Niederlage ja ein großer Sieg, weil der Tod diese große Macht Jesus nicht halten konnte. Weil er auferstanden ist, weil er lebt, weil es für ihn keine Grenze gibt. Die Rettung von Karfreitag, sie ergibt ohne Ostern keinen Sinn. Und wenn Paulus sagt, das ist der Inhalt der Botschaft, ich predige euch nichts anders als den gekreuzigten Christus und auch als die Auferstehung, wenn das rausgenommen wird aus der Verkündigung von Paulus, von dem, was er an die Gemeinden schreibt, dann fehlt der gesamte Kern. Dann ist das wie wenn der Stein aus dem Turm rausgezogen wird und alles bricht zusammen. Und der Glaube, der durch seine Verkündigung geweckt worden ist bei den Menschen, die ihn gehört haben, auch denen fehlt dann ja der Kern. Wenn Paulus leeres Zeug weitergibt, dann haben die Leute, die ihm geglaubt haben, sich ja an leere Versprechungen gehalten. Das trägt nicht mehr im Leben. Das ist alles zusammengefallen. Christlicher Glaube ist ohne Glaube an die Auferstehung kein Glaube. Das ist eine der zentralen Lehren, die wir haben. Wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann bleibt nur noch etwas Nichtssagendes zurück. Wenn die Auferstehung kein Fakt ist, dann ist bis heute auch Verkündigung, Gemeindeleben und so weiter eigentlich nicht tragend, nichtig und leer. Und Paulus zieht logisch die Konsequenz daraus und sagt, wenn die Auferstehung nicht stattgefunden hat, wir sie euch aber trotzdem gepredigt haben, dann wären wir Lügner. Dann wären wir falsche Zeugen gewesen. Dann hätten wir euch auf gut Deutsch beschissen. Und zwar die ganze Zeit, weil wir ja nichts anderes weitergesagt haben als genau das. Wir hätten auch noch Gott gelästert, weil wir ihm was angedichtet haben, was er gar nicht gekonnt hätte. Und für Paulus ist das so zentral, diese Auferstehungsbotschaft, weil er sie ja selbst auch erlebt hat. Da ist dieser Mann, als er noch nicht Christ gewesen ist, unterwegs nach Damaskus und will dort die Christen verfolgen, will sie ausrotten, will sie mundtot machen. Und dann begegnet ihm da auf dem Weg plötzlich in einem hellen Licht Jesus und spricht ihn an. Was verfolgst du mich? Und er stellt sich vor, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das ändert im Leben von Paulus alles. Dass er bereit wird, vom Verfolger zum Nachfolger zu werden. Dass er sich auf den Weg macht, jetzt für Jesus unterwegs zu sein, für ihn ins Gefängnis zu gehen, am Ende auch für ihn zu sterben. Wenn es aber keine Auferstehung gibt, dann ist diese Erzählung, die Paulus ja an mehreren Stellen in seinem Leben weitergibt, die auch an mehreren Stellen Eingang in die Bibel gefunden hat, dann ist Paulus ein Lügner. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, kann er ihm nicht erschienen sein, sei denn er hat halt irgendwie da halluziniert, keine Ahnung, bewusstseinserweiternde Dinge, aber dann gab es das ja nicht. Irgendein Hirngespinst, was er gehabt hat, das ist ja kein tragendes Fundament. Das ist keine feste Botschaft. Paulus wäre ein Gotteslästerer, ein Lügner, dem müsste man keinen Respekt gegenüberbringen, der sollte eigentlich mundtot gemacht werden. Wenn es also keine Auferstehung gibt, dann haben wir Menschen ein wirkliches Problem für unseren Glauben. Ohne O fehlt dir was. Aber es geht nicht nur um die Grundlage, sondern letztendlich auch um die Auswirkungen, die uns fehlen. Ohne Ostern fehlt nämlich auch die Hoffnung. Paulus setzt im zweiten Teil ja zu einer weiteren Beweiskette an oder irgendwie hängt die zusammen. Es ist nochmal ganz eng damit verbunden. Wieder die Beweisführung, wenn Christus nicht auferweckt wurde, ist euer Glaube vergeblich. Ihr steckt noch immer in euren Sünden. Und ich finde, das ist ein sehr niederschmetterndes Bild, was Paulus hier malt. Sehr bedrückend. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist der Glaube umsonst, vergeblich. Da gäbe es nicht einen einzigen Funken, auf was wir noch irgendwie hoffen sollten. Dann gäbe es nichts, was uns ermutigen kann in unserem Leben. Dann gäbe es keine Perspektive, auf die wir hinleben können. Kein Ziel, kein wirklich festes Ziel für unser Leben. Vergeblich. Alles wäre umsonst gewesen. Eine bedrückende Botschaft. Alles hätte keinen Sinn. Alles hätte keinen Nutzen. Es wäre erfolglos, wirkungslos, nutzlos. Der Glaube würde nicht retten. Es gäbe keine Perspektive für alle die, die ihre Hoffnung darauf gesetzt haben, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er der Sieger ist. Das wäre alles umsonst gewesen. Wir wären einem riesen Lügengebäude hinterhergelaufen, einem Irrlicht. Und Paulus kommt zu der Aussage, zu der Schlussfolgerung, ihr würdet noch immer in euren Sünden stecken. Ich habe es eben schon mal gesagt, ohne Ostern wäre der Karfreitag eine Niederlage. Ohne Ostern hätten wir keine Perspektive darauf, dass wir die Schuld, die uns drückt, dass wir die Last, die auf unserem Leben liegt, das, was uns von Gott, unserem liebenden Vater, trennt, dass das irgendwie aus der Welt geschafft werden könnte. Das wäre immer noch alles da. Der Tod wäre ein vergeblicher Versuch gewesen, wieder Versöhnung zu schaffen, wieder Erneuerung zu ermöglichen. Stellen wir uns das mal praktisch vor. Gucken wir uns mal jemand anderen an, dann wird es vielleicht nicht ganz so persönlich. Aber einen, der ganz bewusst was davon erlebt hat, dass Jesus Versöhnung schafft, das ist Petrus, einer seiner Jünger. Der war ja der Vorlaute, der immer als erstes gesagt hat, Jesus, ich bin für dich bereit zu sterben, ich mache alles für dich. Ich bin der Superjünger. Und dann läuft er hinter Jesus, als er verhaftet worden ist, hinterher in den Hof des Hohen Priesterpalasts. Und dann wird er gefragt, du bist doch auch einer von denen, die mit Jesus unterwegs waren. Und es kommt ihm so einfach über die Lippen, ich kenne den gar nicht. Und er wird nochmal gefragt und er verleugnet ihn wieder und ein drittes Mal und er verflucht sich selber und sagt, nein, ich will alles Mögliche mir an den Hals wünschen, aber mit dem habe ich nichts zu tun. Und dann kräht der Hahn. Und Jesus schaut seinem Jünger aus dem Palast heraus in den Hof in die Augen. Und Petrus weiß, ein paar Stunden vorher hat Jesus zu mir gesagt, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal gesagt haben, dass du mich nicht kennst. Und die Bibel beschreibt, dass so wie dieser Mann, dieser stolze Kerl in sich zusammenbricht, rausläuft und bitterlich weint. Und das hat Petrus in seinem ganzen tiefen Herzen so bewegt. Er war sich ja, bis ihm Jesus später wieder begegnet ist. Wir lesen am Ende des Johannesevangeliums davon, dass Jesus ihm nach dem Fischzug dann auf eine etwas auch nicht ganz so sanfte Art und Weise dieses Ganze nochmal hochholt, ihn da ja dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Aber wenn das nicht gewesen wäre, dass Jesus zwischenzeitlich gestorben wäre, hätte Petrus sein Leben lang an dieser Schuld zu kämpfen gehabt. Er wäre das nicht mehr losgeworden. Er wäre sich niemals sicher gewesen, nimmt Jesus mich wirklich nochmal an? Oder ist das Band zwischen uns auf ewig zerrissen? Ich werde diese Schuld sonst nicht los. Und Paulus selbst wäre niemals Missionar geworden und Gemeindegründer, wenn Jesus nicht vorher schon für die Schuld gestorben ist, die Paulus getan hat. Wenn er ihn nicht in den Dienst nimmt und sagt, ja, du warst Christenverfolger, aber jetzt habe ich einen neuen Auftrag für dich. Ich nehme diese Last und all das Böse, was du getan hast, ich nehme das weg, beziehungsweise ich habe es schon weggetan und das ist mit mir ans Kreuz geheftet worden. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Euer Glaube wäre nutzlos, wenn Jesus nicht auferstanden ist, so sagt es Paulus. Und diese Bezeichnung nutzlosen Glaubens, so haben die Juden damals die Griechen bezeichnet. Euer Glaube ist nutzlos. Diese ganze ganze verrückte Familie an Göttern von Zeus und wer da noch alles dazugehört, das ist nutzloser Glaube, das sind tote Götter, an die ihr glaubt. Und Paulus sagt, ohne Auferstehung ist auch euer christlicher Glaube genauso nutzlos. Der Kern fehlt, ihr seid einfach nur irgendwelchen Hirngespinsten nachgelaufen. Ohne Auferstehung ist alles umsonst. Und die bitterste Konsequenz kommt erst noch. Die, die im Vertrauen auf Christus gestorben sind, werden alle verloren. Jesus hat das ja angekündigt. Es werden nicht alle den Tod erleben. Gut, jetzt kann man sagen, das ist ein bisschen länger her, seitdem sind einige gestorben. Aber die, die gestorben sind, hatten ja diese Hoffnung, dass Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Das Leben endet hier, aber es geht in einer anderen Welt noch weiter. Und darauf setzen Menschen, seitdem Jesus auf dieser Welt war, ihre Hoffnung. Und die, die einen lieben Menschen verloren haben, für sie ist das der große Trost zu sagen, ja, es gibt diese Auferstehungshoffnung. Wer mit Jesus lebt, wer an ihn glaubt, der muss sich vor dem Tod nicht fürchten, auch wenn es eine schwere, große Macht am Ende des Lebens ist. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären die, die gestorben sind, alle verloren. Dann gäbe es für sie keine Hoffnung mehr. Dann wäre für sie kein neues Leben möglich. Dann wäre vielleicht da eine neue Welt, die aber gar nicht so neu wäre. All das, was hier auf der Welt ist, geht immer noch weiter. Das hört nicht auf. Gäbe es nur ein Leben nach dem Tod ohne Auferstehung von Jesus, dann müssten die Gestorbenen alle noch immer unter der Macht der Sünde leiden. Dann ging das eins zu eins weiter, wie das hier in dieser Welt ist. Dann wäre immer noch Krankheit da. Dann wäre immer noch all das Böse da. All die zwischenmenschlichen Zwistigkeiten, all die Streitereien, all das Leid, all die Nöte, all das Böse, was uns jeden Tag im Leben drückt, und der Tod wäre auch immer noch da. Es gäbe keine Aussicht wie die, die wir am Ende der Bibel lesen in der Offenbarung, dieses Bild von dem neuen Jerusalem, wo Jesus sagt, eine neue Stadt, und da wird kein Leid mehr sein, keine Schmerzen, kein Tod, keine Krankheiten, kein Leid mehr, und Gott wird die Tränen abwischen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, würde Gott uns keine Tränen abwischen. Wir könnten gar nicht zu ihm kommen. Da wäre keine Hoffnung, da wäre keine Chance. Ewiges Leben ohne Auferstehung von Jesus, ewiges Leben ohne Vergebung, das ist ewiges Verderben. Das ist ewige Hölle. Und zwar für jeden von uns. Der christliche Glaube ist immer mit einer Perspektive auf das Jenseits ausgerichtet. Wir leben hier, aber auch mit dem Wissen, es geht um was, was in der Zukunft kommt. Aber ohne Auferstehung fällt das weg. Ohne Auferstehung ist das vorbei. Dann müssen wir auf nichts hoffen. Wenn wir nur für dieses Leben auf Christus hoffen, so schreibt Paulus, sind wir die bedauernswertesten von allen Menschen. Wenn Christen nur für diese Welt auf Jesus hoffen, und für sonst nichts, dann sind sie die bemitleidenswertesten Menschen von allen. Sie ordnen sich dem Willen Gottes unter und sie werden dafür verschmäht, ausgelacht, geschlagen. Manche sogar umgebracht. Aber sie tun das, weil sie wissen, Jesus hat uns versprochen, hier auf dieser Welt wird nicht alles passieren, es gibt noch mehr. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann gibt es kein mehr. Dann war das alles umsonst. Dann hat man sich umsonst schlagen lassen, umsonst auslachen lassen, umsonst umbringen lassen. Christen würden an eine Botschaft glauben, die nichtssagend und sinnlos ist. Wenn wir sie glauben würden, dann wären wir auf Prediger reingefallen, die nach der Logik von Paulus Lügner wären. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann würde ich euch jetzt seit einer guten Viertelstunde die ganze Zeit hier Quatsch erzählen. Und ihr hättet dem zugehört. Es wundert mich, dass noch keiner rausgegangen ist. Ja, eine Person immerhin. Wer auf Jesus hoffen würde ohne Auferstehung, der hätte einen nutzlosen Glauben, unsere Sünden wären nicht fort, wir hätten keine Vergebung erlebt, die Macht der Sünde wäre nicht weg, der Tod wäre immer noch die Realität, das absolute Ende. Die Sünde würde uns anklagen, jeden Tag, jede Stunde, jede Minute unseres Lebens. Christen würden den Weg der Demut einschlagen, weil Jesus uns dazu aufgefordert hat, und wir würden ausgenutzt den ganzen Tag. Diktatoren, Tyrannen, Machthaber, die hätten alle Möglichkeiten, die könnten tun und lassen, was sie wollen, und es würde am Ende dieser Zeit keine Gerechtigkeit geschaffen werden. Sie müssten nichts fürchten. Und Paulus kommt zu dem Schluss, ohne Auferstehung fehlt etwas. Es gibt ein Entweder-Oder. Entweder es gibt eine leibliche Auferstehung von Jesus, oder aber der Glaube bricht zusammen wie ein Kartenhaus oder der Jenga-Turm. Also nochmal in der Zusammenfassung, was Paulus gesagt hat. Wir haben so eine Art logische Schlussfolgerungskette. Das hängt alles aufeinander. Und das Erste, was Paulus rauszieht, ist, Christus ist auferstanden. Und er sagt, wenn das nicht ist, dann heißt es, es gibt keine Auferstehung der Toten. Der Inhalt der Predigt ist leer. Es gibt auch keine Wahrheit der Botschaft. Das war ja alles nur Betrug. Damit, auf was glauben wir eigentlich noch, hat auch der Glaube jeglichen Sinn verloren. Sündenvergebung, schön wär's, auch weggefallen. Und wenn Jesus nicht lebt, haben wir auch jegliche Hoffnung verloren. Also ist der Glaube sinnlos? Warum sind wir eigentlich hier zusammengekommen? Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt hier Schluss, schließen die Gemeinde zu, machen vielleicht heute ein großes Osterfeuer. Das Haus braucht eh keiner mehr. Und dann, keine Ahnung, setzen wir uns in die Ecke und weinen. Wie gut, dass es noch einen Vers mehr im Predigttext gibt. Vers 20. Ostern ist wahr. Paulus schreibt, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Allererste, der Entschlafene. Und jetzt wäre der Zeitpunkt, wo Jubel ausbrechen müsste. Bitte. Diese logische Kette, sie funktioniert nämlich doch, weil Jesus auferstanden ist, setzen wir mal einen Haken dran, heißt das, es gibt Auferstehung der Toten. Der Inhalt der Predigt ist nicht falsch. Es ist sogar wahr, wir haben Sinn des Glaubens, unsere Sünden können vergeben werden und vor allen Dingen, es gibt eine Hoffnungsbotschaft. Wir müssen nicht wie die armen kleinen Würstchen in der Ecke sitzen und weinen, sondern wir können wirklich jubeln. Und ich weiß, das fällt uns ein bisschen schwer und ich glaube, eigentlich hätte ein ganz anderer Jubel ausbrechen müssen darüber. Ja, wir feiern jedes Jahr Ostern, wir sind daran gewöhnt, aber ganz ehrlich, was ist denn das für eine Botschaft? Es gibt was, was alle Gesetzmäßigkeiten dieser Welt durchbricht und es ist sogar noch wahr. Das ist keine Verschwörungstheorie seit 2000 Jahren. Es ist die alles verändernde Botschaft, die wir haben. Jesus ist auferstanden. Hallo? Jetzt wäre der Zeitpunkt, um nochmal richtig in Jubel auszubrechen. Ja, bitte. An der Stelle muss man sich nicht so zurückhalten. An Ostern darf man auch mal ein bisschen ausrasten, auch als Deutsche und auch als Kröffelbacher und Waldsolmser. Das ist in Ordnung, da passiert nichts. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist. Und ich finde, noch deutlicher ist das ausgedrückt in der neuen Genfer Übersetzung, die schreibt, es verhält sich ganz anders, Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstanden werden. Es ist also anders als die Logik der kritischen Korinther oder vielleicht auch aller Kritiker heutzutage. Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist keine leere Hülle, an die wir glauben. Es ist eine Botschaft mit wirklicher Hoffnung, die wir haben. Eine Hoffnung, die uns Trost gibt, auch in all dem Leiden. Und die uns Vorfreude gibt auf das, was kommt. Gut, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist, denn so ist klar, dass auch die Macht von Satan gebrochen worden ist. Die Macht der Sünde und die Macht des Todes. Jesus ist auferstanden als der Erste, der Erstling, so schreibt Paulus. Das ist so ein Begriff aus dem Opferdenken, aus dem Alten Testament. Die Erstlingsgabe war das Erste, was man Gott geopfert hat. die ersten Früchte, die gewachsen sind, die ersten Tiere, die geboren worden sind, das Besondere, das Beste, auch so einen Vertrauensschritt zu sagen, ja, ich vertraue darauf, dass da noch mehr kommt, auch wenn ich das abgebe. Und somit ist es die Umverteilung der Argumentation. Jesus ist auferstanden, deswegen gibt es Hoffnung. Ja, nicht alle werden auferstehen zum ewigen Leben. Die, die sich nicht an Jesus gehängt haben hier in diesem Leben, die werden nicht die Auferstehung zum ewigen Leben bei Jesus erleben. Aber das Gute ist ja, wir wissen das jetzt schon. Wir wissen schon jetzt, dass wir Entscheidungen treffen können, hier auf dieser Welt, hier im Leben, am besten hier und heute, die dann Auswirkungen haben für unser restliches weiteres Leben und vor allen Dingen auch dann, wenn unser Leben hier endet. Mit Jesus wird der Beginn eingeläutet, die Möglichkeit, nicht in der ewigen Trennung von Gott zu leben, sondern auf alle Zeit mit Gott zu leben. In einer Welt, wo all das Böse keine Rolle mehr spielt. In einer Welt, wo all das Leid, all die Nöte, all die Krankheiten, all die Trauer keine Rolle mehr spielen. Paulus fährt in den nachfolgenden Versen ja fort und erklärt, dass es eben diese Veränderung gibt. Ja, dass da Trennung war von Gott durch einen Menschen, oder besser gesagt eigentlich durch zwei Menschen, die sich von Gott losgesagt haben, damals im Garten Eden, und dass mit Jesus als dem neuen, dem besseren Adam das Neue beginnt, weil er sich eben nicht über Gottes Gebot hinwegsetzt, dass er der Erste ist, der die Macht des Todes durchbricht. Die Erstlingsgabe, das Zeichen, dass die Ernte bald eingefahren werden kann, und so ist auch die Auferstehung von Jesus das Zeichen, dass Neues beginnt. Dass dieses Neue auch für unser Leben gelten kann, wenn wir uns daran klammern und daran festhalten, wenn das das feste Fundament des Glaubens ist und wenn wir nicht anfangen, da alles rauszuziehen. Eine Hoffnung, in der wir leben. Und gleichzeitig wird durch die Auferstehung deutlich, dass die Mission von Jesus, diese Rettungsmission, eben nicht Betrug war. Dass er wirklich für die Schuld gestorben ist, dass er stärker ist als das, was in der Welt an Schuld und an Bösem ist, dass er die Trennung von Gott überwinden kann. Es war kein Scheitern, es war der größte Sieg an Karfreitag. Und Paulus macht deutlich, dass durch Ostern, durch die Auferstehung Hoffnung kommt. Das ist mit das Stärkste, was wir auch durch Ostern erleben können, diese Hoffnung, die wir haben können, die uns jetzt schon hier auf der Erde Mut gibt, auch wenn die letzte Strecke unseres Lebens vielleicht anbricht, wenn wir auf den letzten Metern unseres Lebens sind, die uns tröstet und die uns Kraft gibt, dann, wenn wir liebe Menschen abgeben müssen, wenn sie diese Erde verlassen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, ich könnte nicht auf den Friedhof gehen und da Beerdigungen halten. Das würde nicht funktionieren. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte. Ich würde Leuten irgendwas ins Gesicht lügen und billige Floskeln sagen können. Aber weil Jesus auferstanden ist, ist bei aller Trauer und bei all dem Schmerz, den der Tod in unser Leben hineinreißt, ist da die Hoffnung, dass ein neues Leben möglich ist. Ist da die Hoffnung, dass wir nicht in dem Alten bleiben müssen, dass er alles verändert, dass ihm keine Grenzen gesetzt sind. Und das gilt für den Tod, aber das gilt auch für unser Leben im Hier und Jetzt. Keine Ahnung, was in deinem Leben gerade ist, wo du sagst, da sehe ich keinen Ausweg mehr, da sehe ich keine Veränderung, da komme ich nicht raus. Diese Kraft, die Jesus aus dem Tod herausgerissen hat, mit der gleichen Kraft wirkt Gottes Geist auch in deinem Leben. Die gleiche Kraft ist auch bei dir am Wirken. Und das Zeichen dafür ist die Auferstehung, dass der Tod besiegt ist, so wie Paulus einige Verse weiterschreibt. Tod, du bist auf der ganzen Linie besiegt. Wo ist dein Sieg? Wo ist dein tödlicher Stachel? Der Tod hat die Schreckensmacht verloren. Ja, er steht am Ende unseres Lebens und der ist für uns alle sicher. Aber er hat nicht das letzte Wort. Ostern ist so entscheidend. Unser Glaube wäre sonst leer. Wir könnten nach Hause gehen. Wir bräuchten die Gemeinde auch nicht mehr. Doch zum Glück gibt es Ostern, weil es uns eine neue Perspektive für das Leben gibt. Eine Hoffnung gibt, die uns auch trägt, dann, wenn wir in den Nöten sind, wenn wir Krankheit erleben, wenn wir Leiden erleben, wenn wir nicht weiter wissen, zu wissen, ja, Jesus ist stärker als das. Auch wenn wir es vielleicht nicht akut erleben, dass er sofort alles verändert. Aber er ist in diesen Situationen da. Er hat das selbst erlebt. Und er ist immer noch stärker als das. Nimmt man Ostern weg, verliert man alles. Deswegen ist Ostern diese feste Grundlage, die sollte nicht weggenommen werden. Und ich hoffe, dass du das auch erlebst für dein Leben. Dass du es vielleicht schon erlebt hast und dein Leben darauf baust. Oder aber, dass heute, in diesem Jahr Ostern, dir da Anstöße dazu gibt, darüber nachzudenken, was es für dein Leben heißt. Dass Jesus auferstanden ist und dass er lebt. Und vielleicht kannst du dann mit den Worten eines alten Liederdichters bekennen: Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.